Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 3. Ich lese uns Römer, Kapitel 3, die Verse 27 bis 31. Römer 3, ab Vers 27. Hört das Wort des Herrn. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen. Ja, auch der Nation, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Amen. Lass uns beten. Herr, wir preisen dich für dein herrliches Wort, das voller Wunder ist, voll von größter Erkenntnis und Weisheit, ja, die sogar unseren Verstand übersteigt. Herr, wir beten, dass du heute dein Wort aufschließt, dass du uns verständige Herzen schenkst, dein Wort zu verstehen und auch danach zu tun. Herr, segne du dein Wort an uns, damit es große Auswirkungen hat. Zu deiner Ehre. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Der Apostel Paulus hatte sich viel Zeit genommen, ausführlich zu beweisen, dass alle Menschen in das Verderben gehen, in die ewige Verdammnis. Es macht keinen Unterschied, ob du Jude bist oder Grieche. Über alle Menschen kommt Gottes Zorn. Denn da ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind unter der Sünde. Aber wir sind alle Sklaven der Sünde. Wir sind untauglich, unfähig, irgendetwas zu tun, was uns vor Gottes Gericht als gerecht erscheinen ließe. Da ist kein Gerechter, da ist keiner, der Gutes tut. Und deshalb empfangen wir auch alle den Lohn der Sünde, nämlich Zorn und Grimm. Und so ist die ganze Welt dem Gericht verfallen, denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Und nachdem uns Paulus diese Verlorenheit der Menschen so vor Augen gestellt hatte, haben wir dann letzten Sonntag endlich die gute Botschaft gehört. Das Evangelium, dass Gott ohne Gesetz, getrennt vom Gesetz, die rechtfertigt, die für gerecht erklärt im Gericht, die glauben an Jesus Christus. Allen, die des Glaubens an Jesus sind, werden gekleidet in Gottes Gerechtigkeit, werden umsonst gerechtfertigt durch Gottes Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Denn er hat unsere Schuld gesühnt, indem er sein Blut vergoss für uns und so Gottes Gerechtigkeit Genüge tat. Welch herrliches Evangelium, dass wir, die wir verloren waren, tot in unseren Vergehungen und Sünden, dass wir gerettet werden, allein durch Glauben, allein an Christus, allein aus Gnade. Und nun zeigt der Apostel drei große Auswirkungen auf, drei Konsequenzen, die sich aus der Rechtfertigung der Menschen allein durch Glauben, allein an Christus, allein aus Gnade ergeben. Nämlich erstens, diese Rechtfertigung allein aus Glauben, sie schließt das Rühmen aus. Zweitens, sie zeigt Gott als Gott aller Menschen. Und drittens, sie bestätigt das Gesetz. Und Paulus geht bei jedem dieser drei Punkte wieder sehr systematisch vor. Zuerst stellt er die Frage, dann gibt er die Antwort und dann liefert er die Erklärung für die Antwort. Lass uns also einsteigen in diese drei Punkte, in diese drei großen Auswirkungen. Der erste ist Die biblische Rechtfertigungslehre schließt das Rühmen aus. Vers 27, wo bleibt nun der Ruhm? Paulus beginnt also mit einer Frage. Und das Wort nun, wo bleibt nun der Ruhm? Das Wort nun verweist zurück auf das, was der Apostel zuvor dargelegt hat. Wenn das, was Paulus zuvor gesagt hat, wenn das also stimmt, wo bleibt nun der Ruhm? Und Paulus gibt die Antwort, weiter Vers 27, er ist ausgeschlossen. Es ist ausgeschlossen, dass sich irgendjemand rühmen kann. Denn es gibt keinen Grund, sich zu rühmen. Es gibt kein Verdienst, keine eigene Leistung, nichts, was wir vollbracht hätten, nichts, worauf wir stolz sein können. Kein Mensch hat Grund, sich selbst zu rühmen. Oder man könnte auch übersetzen, zu prahlen oder sich oder groß zu tun. Wir haben keinen Grund, uns selbst für irgendetwas zu loben, keinen Grund, uns selbst auf die Schulter zu klopfen, keinen Grund, uns über jemand anderen zu erheben. Jedes Rühmen, jedes Eigenlob, jeder Verweis auf irgendein eigenes Verdienst ist völlig ausgeschlossen. Und nicht, dass es nicht jemanden geben könnte, der sich trotzdem rühmt, aber dann ist es nichts weiter als Hybris. Als Anmaßung, als Selbstüberhebung, als Unverstand. Denn es gibt keinen vernünftigen Grund, dass sich irgendjemand selbst rühmen könnte. Wieso ist das so? Diese Frage stellt Paulus nun selbst und gibt auch gleich die Antwort dazu. Noch einmal Vers 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Jeder eigene Ruhm ist ausgeschlossen, aber nicht durch das Gesetz der Werke. Denn wenn wir durch unsere eigenen Werke irgendetwas erreichen könnten, dann wäre es ja unser Verdienst, dann hätten wir ja doch Grund, uns zu rühmen. Nein, durch das Gesetz der Werke wäre der Ruhm nicht ausgeschlossen, sondern er ist ausgeschlossen durch das Gesetz des Glaubens. Und Paulus erklärt das noch etwas genauer. Hier kommt die Erklärung, Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Und das ist das, was Paulus zuvor aufgezeigt hat. Die rechte Beurteilung, dass der Mensch gerechtfertigt wird durch Glauben, ohne Gesetzeswerke. Denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Durch unsere Werke können wir nicht gerecht stehen vor Gott, denn mit unseren Werken erfüllen wir nicht das Gesetz, sondern wir übertreten das Gesetz. Wir sündigen. Und jede Sünde ist eine Nichterfüllung, eine Übertretung des Gesetzes, die Strafe verlangt nach dem Gesetz. Wir hatten Gottes Urteil über uns Menschen gehört, dass da kein Gerechter ist, auch nicht einer, keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht, dass alle abgewichen sind, alle untauglich geworden sind, dass da keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir sündigen alle permanent mit unseren Gedanken, unseren Worten und unseren Taten. Das hatte Paulus klar gezeigt vor einigen Versen. Aus Gesetzeswerken wird niemand gerecht vor Gott stehen, sondern durch unsere Werke stehen wir schuldig vor Gott. Weil wir mit unseren Werken gegen das Gesetz verstoßen, werden wir durch eben dieses Gesetz gerichtet werden. Es hat also niemand einen Grund, sich selbst zu rühmen. Denn was erreichen wir selbst durch unsere Werke? Doch nur, dass wir dem Gericht verfallen sind. Denn unsere Werke sind böse. Wenn wir aber aus unseren Werken keine eigene Gerechtigkeit aufweisen können, dann brauchen wir die Gerechtigkeit eines anderen. Und zwar nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit, wie Paulus schrieb. Diese vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, die genug ist, um in Gottes Gericht zu bestehen. Und nur ein Mensch hat diese Gerechtigkeit je gehabt. Der Mensch Jesus Christus. Er ist der einzige Mensch, der durch seine Gesetzeswerke gerecht ist vor Gott. Als die Fülle der Zeit kam, heißt es, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, und er erfüllte das Gesetz. Er ist der Gerechte, er tat keine Sünde, er übertrat das Gesetz nicht. Alle seine Werke waren in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Seine Gedanken, seine Worte, seine Taten. In all den Dingen war er vollkommen untadelig und sündlos. Und als er starb am Kreuz, als Gott ihn öffentlich aufstellte als Sühneort, da erlöste er uns. Da zahlte er das Lösegeld und kaufte uns los von der Sünde und ihrer Sklaverei. Und er befriedigte Gottes Rechtsforderungen und er befriedete Gottes Zorn und er gab uns seine vollkommene Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, damit Gott uns rechtfertigen kann, uns gerecht sprechen kann im Gericht. Und dies alles, dieses Verdienst eines anderen, diese Gerechtigkeit eines anderen, sie wird empfangen allein durch Glauben. Der Glaube ist das Mittel, durch das uns diese Rechtfertigung zugeeignet wird. Das ist das, was Paulus hier bezeichnet als Gesetz des Glaubens. Das ist das Gesetz, das ist die Art und Weise, die festgelegte Art und Weise, wie ein Mensch gerecht stehen kann vor Gott, allein durch Glauben an Christus. Sola fide, solus Christus. Das ist die einzige Grundlage für unsere Rechtfertigung. Der Glaube an Christus Jesus und unsere eigenen Werke tun auch nicht eine Winzigkeit dazu. Alles, was wir beitragen zu unserer Rechtfertigung, ist unsere Sünde, für die Christus mit seinem Blut bezahlen musste am Kreuz. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Oder will dich jemand seiner verdammungswürdigen Werke rühmen, die den Herrn das Leben gekostet haben? Kein Mensch hat irgendeinen Grund, sich zu rühmen. Der Einzige, dem Ruhm gebührt, ist Jesus Christus. Wie Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 30 und 31, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Alle eigenen Werke, alle Selbstgerechtigkeit fallen hin, jedes eigene Rühmen ist ausgeschlossen. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn er ist es, der alles vollbracht hat und wir haben auch nichts hinzugetan. Und seht ihr, diese Lehre, das ist für einen wiedergeborenen Christen die größte Freude. Denn es gibt für einen wahren Christen nichts Schöneres, als wenn sein geliebter Herr allen Ruhm empfängt. Mögen wir gering und verachtet sein, damit er umso herrlicher und geehrter ist. Wie es heißt in Psalm 115, Vers 1, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Wir hatten letztes Mal schon drei der vier Soli der Reformation betrachtet. Sola fide, solus Christus, sola gratia, allein durch Glauben, allein an Christus, allein aus Gnade. Das vierte ist sola scriptura, allein durch die Schrift. Allein die Schrift bildet die Grundlage für alle unsere Erkenntnis in Bezug auf die Frage, wie wir gerettet werden. Keine kirchliche Überlieferung oder Tradition, keine ex cathedra gesprochene, unfehlbar verkündete Lehre eines Papstes, keine angeblich neuen Offenbarungen aus dem Himmel, sondern allein die Bibel, sola scriptura, daraus und nur daraus erfahren wir, wie wir gerettet werden. Das sind die vier Soli der Reformation. Aber später wurde dann noch ein fünftes den vier hinzugetan, welches auch in der Reformationszeit schon geglaubt, aber nicht offiziell als eines der Soli formuliert wurde, nämlich Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. In der Erlösung und Rechtfertigung von Menschen und darüber hinaus auch in allen anderen Dingen gebührt allein Gott die Ehre. Jeder menschliche Ruhm ist ausgeschlossen, aller Ruhm gebührt allein Gott und wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist also die biblische Lehre, wie Menschen gerechtfertigt werden, wie sie gerettet werden. Sola scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Und aber der fleischliche Mensch kann damit nichts anfangen. Diese Lehre, Sie gefällt denen nicht, die nur äußerlich fromm sind, die nur religiös sind. Denn sie tun ja ihre ganze Religion nur, damit sie sich selbst gut und gerecht fühlen, damit sie etwas vorzuweisen haben vor Gott. Sie tun ihre religiösen Übungen nur, weil sie selbst Ruhm haben wollen. Jesus berichtet davon in einem Gleichnis. In Lukas 18, Abvers 10 heißt es: Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Pharisäer rühmte sich selbst. Er rühmte sich, besser zu sein als andere. Er rühmte sich seiner eigenen religiösen Werke, dass er fastete und verzehntete, dass er meinte, weniger zu sündigen als andere. Wir lesen das immer wieder, wie Jesus den Pharisäern vorwirft, dass sie fromme Dinge nur tun, um Ruhm zu haben vor den Menschen. Aber gerechtfertigt, gerechtfertigt wird der, der sich nicht selbst rühmt, sondern der sich selbst erniedrigt. Es heißt weiter in dem Gleichnis, Lukas 18, Vers 13, der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Sich selbst so zu erniedrigen, zuzugeben, dass man völlig verderbt ist, dass man keine guten Werke vorzuweisen hat, dass man gerechtfertigt werden muss, allein aus Glauben, ohne irgendein eigenes Zutun. Damit hatten die Pharisäer ein Problem, aber nicht nur die Pharisäer, sondern alle Religionen basieren darauf, dass man selbst Werke tun muss, um sich Gottes Gunst zu erwerben. Gerechtfertigt zu werden, allein aus Glauben, ist solchen Menschen eine Torheit und eine Provokation. Als Reaktion auf die Reformation und auf ihre Rechtfertigungslehre, die wir gerade gehört haben, als Reaktion auf die Reformation berief die römisch-katholische Kirche das Konzil von Trient ein, das am 13. Januar 1547, 30 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers und dem Beginn der Reformation, als Reaktion eben auf die reformatorische Rechtfertigungslehre und den Grundsatz sola fide, allein aus Glauben, das 1547 ein Dekret über die Rechtfertigung erließ, in dem es heißt, in Kanon 9, Zitat: Wer sagt, der Gottlose werde allein durch den Glauben gerechtfertigt, sodass er darunter versteht, es werde nichts anderes erfordert, wodurch er zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade mitwirke, und es sei keinesfalls notwendig, dass er sich durch seine eigene Willensregung vorbereite und zurüste, der sei mit dem Anathema belegt. Der Ausdruck Anathema kommt aus der Schrift. Paulus schreibt etwa in 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei Anathema, der sei verflucht, der gehe in die Hölle. Die römisch-katholische Kirche spricht den Kirchenbann aus über jeden, der sagt, dass man gerechtfertigt wird, allein durch den Glauben, ohne eigenes Zutun. In den Augen der römisch-katholischen Kirche ist das eine Häresie, ist das Ketzerei. Und wer das vertritt, der sei verflucht. Die römisch-katholische Kirche hat das nie widerrufen. Das gilt bis heute. Ganz offiziell verflucht die katholische Kirche uns alle, die wir glauben, dass wir gerettet werden, allein aus Glauben. Ja, die Menschen mögen den Gedanken nicht, dass sie gar nichts beitragen zu ihrer Rettung, zu ihrer Rechtfertigung. Man muss doch zumindest etwas mitwirken. Also es mag ja ganz viel Gnade sein, aber irgendwas mitwirken, das muss doch schon sein. Man muss sich doch zumindest selbst aus freiem Willen dazu entscheiden. Man muss sich doch irgendwie vorbereiten und zurüsten, um die Rechtfertigungsgnade zu erlangen. Der Rest, der kann dann ja durch den Glauben kommen. Aber irgendwas muss der Mensch doch tun. Ja, und genau so denken heute auch viele Evangelikale, viele bibeltreue Christen. Wenn man die übrigen Kanonis des Diskrets über die Rechtfertigung liest, aus dem Trienter Konzil, dann hat man an vielen Stellen fast durchgängig den Eindruck, es handele sich um eine Stellungnahme heutiger bibeltreuer Christen gegen den Calvinismus. Der überwiegende Teil der Christen in unserem Land glaubt heute, dass der Mensch etwas mitwirken muss zu seiner Rechtfertigung, dass er sich aus freiem Willen entscheiden muss, dass er sich vorbereiten und zurüsten muss, um zu glauben. Dazu nur ein paar kurze Gedanken. Paulus hat es sofort klar dargelegt, dass der Mensch völlig verderbt ist, dass er keinen freien Willen hat, sondern versklavt ist unter die Sünde, dass da keiner ist, der verständig ist, keiner, der Gott sucht, keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, dass wir den Weg des Friedens nicht erkannt haben, dass da keine Furcht Gottes ist vor unseren Augen. Wie soll so ein Mensch mitwirken können zu seiner Rechtfertigung? Muss man verständig sein, um zu glauben? Ja, absolut. Man muss verstanden haben, dass man ein Sünder ist. Man muss verstanden haben, dass man Christi Gnade braucht. Muss man Gott suchen, um zu glauben? Absolut. Ist es denn etwas Gutes zu glauben? Absolut. Ist der Glaube denn der Weg des Friedens? Absolut. Muss man Gott fürchten, um zu glauben? Absolut. Wie soll sich ein Mensch also entscheiden zu glauben, wenn Paulus gerade bewiesen hat, dass ein Mensch all diese Dinge nicht tut, ja, dass er sie nicht tun kann, dass er untauglich ist, sie zu tun? Deshalb spricht Jesus auch zu der Volksmenge in Johannes 6, dass sie nicht glauben können und sagt dann in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen. Gemeint ist der Glaube. Niemand kann zu mir kommen, niemand kann an mich glauben, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und nein, der Vater zieht nicht alle Menschen und er bringt nicht alle Menschen an einen Punkt der Neutralität, wo sie sich dann aus freiem Willen für oder gegen Gott, für oder gegen den Glauben entscheiden können. Es würde jetzt zu weit führen, das auch noch exegetisch zu beweisen, aber wen das interessiert, der kann sich im Internet zum Beispiel unsere Predigt, wenn nicht der Vater ihn zieht, noch einmal anhören. Hier nur so viel. Auch die römisch-katholische Kirche glaubt, dass man gezogen sein muss. Dass man nämlich die Hilfe des Heiligen Geistes braucht, um glauben zu können. Und auch die römisch-katholische Kirche glaubt, dass Gott einen an den Punkt der Neutralität bringt. Dass er nämlich den freien Willen des Menschen bewegt und erweckt, damit dieser sich aus freiem Willen für oder gegen den Glauben entscheiden kann. Das wären dann Kanonis 3 und 4 des Dekrets über die Rechtfertigung. Die Kanonis wenden sich dann auch noch weiter gegen die völlige Verderbtheit des Menschen, gegen den unfreien Willen, gegen die Heilsgewissheit, gegen das Beharren der Heiligen und so weiter. Also eigentlich gegen den gesamten Calvinismus, gegen die gesamte reformierte Lehre. Vielleicht sollten sich unsere Brüder, die den Calvinismus ablehnen und teilweise das Anathema über Calvinisten aussprechen und sie aus den Gemeinden ausschließen, vielleicht sollten sie sich mal fragen, warum sie in diesen Punkten der römisch-katholischen Kirche und ihrer Verfluchung der Reformatoren so zum Verwechseln ähnlich sehen. Sie stehen nicht auf der Seite der Reformation, sie stehen auf der Seite Roms. Und wenn es an der freien Willensentscheidung des Menschen läge, sich selbst für den Glauben zu entscheiden, ja, wäre denn dann das Rühmen tatsächlich ausgeschlossen? Nur ein Teil des Ruhms mit Sicherheit, aber wirklich jeder Ruhm? Was wäre denn der entscheidende Unterschied zwischen dir, der du glaubst, und deinem Nachbarn, der nicht glaubt? Was wäre der entscheidende Unterschied, warum du in das ewige Leben gehst und dein Nachbar in das ewige Verderben? Was wäre der Unterschied? Es wäre deine gute Entscheidung. deine Entscheidung für Christus, deine Entscheidung zu glauben. Ja, meine Rechtfertigung ist 100% Gnade, aber dass mir diese Gnade zuteil wird, liegt daran, dass ich aus freiem Willen die richtige Entscheidung getroffen habe. Das ist es, was mich unterscheidet von den Verdammten in der Hölle. Meine gute Entscheidung zu glauben. Für die Menschen in der Hölle hat Gott genau das Gleiche getan wie für mich. Der Sohn ist auch für sie gestorben. Der Vater hat auch sie gezogen. Der Heilige Geist wollte auch sie überführen. Der alles entscheidende Unterschied zwischen mir und den Verdammten ist also nicht die Gnade Gottes. Denn die wollte Gott an jedem gleich erweisen, sondern es ist meine Entscheidung, die mir diese Gnade zueignet. Und warum habe ich diese gute Entscheidung getroffen und mein Nachbar nicht? Nun, wenn es nicht Gott war, der an mir mehr gewirkt hat als an anderen, dann muss da etwas in mir gewesen sein, das mich zu dieser Entscheidung geführt hat. Irgendetwas muss in mir gut gewesen sein, muss irgendwie besser gewesen sein als bei meinem Nachbarn, denn ich habe ja die gute Entscheidung getroffen und er leider nicht. Seht ihr, und so wäre der Himmel voll von Erlösten, die sich doch rühmen könnten. Nämlich, dass sie aus freiem Willen die richtige Entscheidung getroffen haben. Und das hat allen Unterschied gemacht. Und die Hölle wäre voll von Verdammten, die sich rühmen könnten, dass sie dem Ziehen des Vaters widerstanden haben. Der Sohn ist für sie gestorben, der Vater hat sie gezogen, der Heilige Geist wollte sie überführen, aber sie haben Nein gesagt. Die Dreieinigkeit hat versucht, sie zu erlösen, aber sie waren stärker, ein Lobpreis auf den allmächtigen Willen des Menschen. Nein, seht ihr, auch der Glaube selbst ist nicht einfach eine freie Willensentscheidung des Menschen. Auch der Glaube selbst ist ein Geschenk von Gott. Wie es etwa heißt in Philipper 1, Vers 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Oder wie Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 7, was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Oder wie Johannes der Täufer spricht in Johannes 3, Vers 27. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Auch der Glaube, er muss kommen von Gott als Geschenk aus dem Himmel. Er muss empfangen werden. Wo bleibt nun der Ruhm? Ja, er ist ausgeschlossen. Denn alles ist Gnade und der Mensch tut gar nichts hinzu. Er wirkt nicht mit. Sogar der Glaube selbst ist ein Geschenk Gottes. Und so haben wir uns nichts zu rühmen, als nur des Herrn. So können wir wirklich auf gar nichts Eigenes verweisen, sondern alle Ehre gebührt allein Gott. Noch ein letzter Hinweis. Auch wenn wir gerechtfertigt werden, allein durch Glauben, ohne Gesetzeswerke, heißt das nicht, dass Werke keine Rolle spielen. Jakobus schreibt sogar in Jakobus 2, Vers 24, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Was meint das? Widerspricht Jakobus etwa dem, was Paulus schreibt? Haben wir das doch falsch verstanden? Doch nicht Glaube allein? Nein. Denn Jakobus legt in seinem Brief ausführlich dar, dass es ihm darum geht, dass der Glaube auch tatsächlich ein rettender Glaube sein muss. Denn wahrer, rettender Glaube wird als Frucht immer gute Werke hervorbringen. Gott rechtfertigt niemanden, den er dann nicht auch heiligt, indem er dann nicht auch die Heiligung wirkt, ohne die niemand Gott sehen wird. Ich hatte letztes Mal von einer Internetseite erzählt, auf der stand, dass man nur glauben müsse, dass es Gott gibt. Das ist kein rettender Glaube. Und genau darum geht es Jakobus. Er schreibt in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Es reicht eben nicht, zu glauben, dass es Gott gibt. Das ist kein rettender Glaube. Das glauben auch die Dämonen und sind doch verdammt. Jakobus schreibt weiter in Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Das ist der Punkt, um den es Jakobus geht. Hast du einen wahren, lebendigen Glauben, dann wird sich dein Glaube in Werken äußern. Wenn dein Glaube aber keine Werke zeitigt, dann hast du keinen wahren Glauben, dann ist dein Glaube tot. So, das ist also die erste Auswirkung der biblischen Rechtfertigungslehre, der Rechtfertigung des Menschen allein durch Glauben, allein an Christus, allein aus Gnade. Sie schließt das Rühmen aus. Was ist die Anwendung hiervon für uns? Nun, wenn wir nichts zu rühmen haben in uns selbst, dann bleibt nur, dass wir demütig sein müssen. Petrus schreibt, 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gerade weil uns als Calvinisten die Gnadenlehren so teuer sind, weil wir glauben an die völlige Verderbtheit des Menschen und die Souveränität Gottes in der Rechtfertigung von Menschen, weil uns diese Lehren so teuer sind, müssen wir demütig sein. Wir können nicht von Gnade reden und dann selbst ungnädig sein. Wir können nicht davon reden, dass Gott aller Ruhm gebührt und dann doch uns selbst rühmen. Nein, unsere Theologie muss uns demütig machen, weil wir verstehen, dass das Rühmen ausgeschlossen ist. Und wir müssen Gott verherrlichen. Wir müssen ihm alle Ehre geben. Der Herr muss immer geehrt sein in unserem Leben und in unserer Gemeinde, denn alles ist Gnade vom Herrn. Wir haben nichts, das wir nicht empfangen haben. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und so möge der Herr auch immer gerühmt sein in unserer Mitte. Das war der erste Punkt. Die zwei weiteren werden ein bisschen kürzer. Die zweite Auswirkung. Die biblische Rechtfertigungslehre zeigt Gott als Gott aller Menschen. Vers 29. Oder ist Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Auch diesen Punkt leitet Paulus mit einer Frage ein, ja sogar mit zwei Fragen. Ist Gott der Juden allein oder nicht auch der Gott der Nationen? Und Paulus gibt auch gleich die Antwort, Vers 29. Ja, auch der Nationen. Und was ist die Begründung dafür? Vers 30. Denn Gott ist einer. Die Antwort ist völlig klar, es gibt nur einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der den Menschen gebildet hat aus Staub, der jeden einzelnen Menschen, sei er Jude oder aus den Nationen, webt im Leib seiner Mutter, der alle Menschen erhält und versorgt und den alle Menschen als Gott verherrlichen sollen und dem alle Menschen Dank darbringen sollen. Er ist der Gott aller Menschen, der Juden und der Nationen, ohne Unterschied, denn Gott ist einer. Paulus spielt hier an auf das Schema Israel, das wir finden in Deuteronomium 6, Vers 4. Schema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Die Juden beten das Schema Israel jeden Tag. Es ist so etwas wie das jüdische Glaubensbekenntnis. Jedem Juden war sofort klar, worauf Paulus anspielt, wenn er sagt, denn Gott ist einer. Die Juden wussten, dass es nur einen Gott gibt. Und dass dieser Gott nicht auf Israel beschränkt ist, sondern dass er der Gott der ganzen Erde ist und der Gott aller Menschen, wie es auch heißt im Psalm 24, Vers 1, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Er ist ein Gott über die ganze Welt und über alle Menschen. Ja, Gott ist nicht nur der Gott der Juden, auch der Gott der Nationen. Aber was hat das mit der Rechtfertigung zu tun? Paulus schreibt weiter, Vers 30, denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Gott ist der Gott aller Menschen und es war schon immer sein Wille, nicht nur aus Israel Menschen zu retten, sondern auch aus den Nationen. Wir lesen das an vielen Stellen des Alten Testaments. Ein Beispiel, der Herr spricht über den Messias in Jesaja 49, Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Den Juden gefiel das aber nicht. Sie wollten lieber allein Gottes Gunst haben. Sie gefielen sich darin, das auserwählte Volk zu sein. Sie gefielen sich darin, dass sie etwas zu rühmen hatten vor den Nationen. Wir denken nur an den Propheten Jona, der nicht wollte, dass Gott den Einwohnern von Ninive Gnade schenkt und sie verschont, diese Hunderttausenden von Männern und Frauen und Kindern. Jona wollte, dass sie sterben. Sie sollten nicht Gottes Barmherzigkeit erfahren. Und deshalb weigerte er sich, nach Ninive zu gehen, um dort zu verkündigen, und floh in die entgegengesetzte Richtung. Und schon da musste Gott ihm erklären, ich bin doch der Gott aller Menschen. Sollte es mir egal sein? Sollte ich kein Mitleid haben mit all den Menschen in Ninive? Ja, selbst im Neuen Testament lesen wir noch, dass die Judenchristen große Schwierigkeiten hatten, zu verstehen, dass Gott auch den Nationen das Heil schenken will. Wir lesen, wie Paulus bei dem römischen Hauptmann, Petrus bei dem römischen Hauptmann Cornelius einkehrt. Und als er sieht, wie Gott dort unter den Nationen wirkt, lesen wir Apostelgeschichte 10, Vers 34, Petrus aber öffnete den Mund und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Da begriff Petrus also erst, was auch Paulus zuvor geschrieben hatte, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern Juden wie Griechen rettet. Und in Apostelgeschichte 11 lesen wir dann davon, wie sich Petrus in Jerusalem vor den Judenchristen verteidigen musste, dass er bei unbeschnittenen Männern eingekehrt war. Die Juden hatten große Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass Gott auch der Gott der Nationen ist und dass er deswegen auch aus den Nationen Menschen retten und rechtfertigen will. Und der Weg dazu ist der Glaube. Vers 30 noch einmal, denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung, also die Juden, aus Glauben und das Unbeschnittensein, also die Nationen, durch den Glauben rechtfertigen. In der Rechtfertigung durch den Glauben zeigt sich Gott in seiner wahren Eigenschaft als Gott und Retter aller Menschen, Juden wie Nationen. Alle Unterschiede zwischen den Menschen, zwischen Juden und den Nationen sind beseitigt. Zuvor hatten nur die Juden das Gesetz Gottes in der Schrift, in Buchstaben gegeben, nicht die Nationen. Aber nun wird dieser Unterschied beseitigt. Nur die Juden hatten wahre Erkenntnis über den Willen Gottes durch die Schriften, dadurch, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut waren. Nun wird dieser Unterschied beseitigt. Beschneidung oder Unbeschnittensein macht keinen Unterschied mehr. Die Zugehörigkeit zum ethnischen Volk der Juden macht keinen Unterschied mehr. Die religiösen Zeremonien der Juden machen keinen Unterschied mehr. Gepriesen sei Gott dafür. Paulus spricht hierüber auch auf dem Apostelkonzil in Jerusalem um das Jahr 48. Dort sagt Paulus mit Blick auf die Frage, ob die Beschneidung erforderlich sei, Folgendes. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 15, Vers 11. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden, wie auch jene. Alle Menschen können nun gerettet werden. Und zwar alle in derselben Weise. Sie brauchen nicht mehr das Gesetz. Sie brauchen nicht mehr die Beschneidung. Sie müssen nicht mehr zum Volk der Juden gehören. Sie können alle gerettet werden durch den Glauben. So wie Gott einer ist, so wie er nicht geteilt ist, so rechtfertigt er Menschen auch nur auf eine Weise. Es gibt nur einen Weg zur Erlösung, nämlich den einen Glauben an den einen Mittler, Jesus Christus. Und es ist auch nur ein Leib. Eine Gemeinde, bestehend aus Juden und Griechen. Stellt euch vor, wie schlimm das wäre, wenn die Gemeinde Gottes, wenn der Leib Christi bestehen würde aus zwei Gruppen von Menschen. Die einen wurden so gerettet, die anderen so. Wenn da noch Unterschiede wären zwischen uns. Nein, weil Gott der Gott der Juden und der Gott der Nation ist. Und weil er einer ist und mit sich selbst nicht entzweit, so schafft er auch Einheit zwischen den Gläubigen, aus den Juden und aus den Nationen, indem sie alle auf die gleiche Weise gerechtfertigt werden, nämlich durch den Glauben an Jesus. Und so hat auch hier niemand dem anderen irgendetwas voraus, dessen er sich rühmen könnte. Wir lesen von dieser Einheit in Epheser 2, Abvers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen, dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das war vorher, das war vor Christus, ein großer Unterschied zwischen Juden und Nationen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Die Mauer ist beseitigt. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet ihr auch mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wie schön, dass Gott einer ist, der Gott aller Menschen, und dass er Einheit schafft zwischen all denen, die an ihn glauben. Nun könnte man sich aber noch fragen, ob es nicht vielleicht ist das jemand von euch aufgefallen, ob es nicht vielleicht doch noch einen Unterschied gibt. Denn Paulus schreibt ja, dass Gott die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen wird. Gibt es also doch noch einen Unterschied aus Glauben, durch den Glauben? Nun, Paulus benutzt diese beiden Wörter aus und durch mit derselben Bedeutung. Wir sehen das etwa in Galater 2, wo Paulus schreibt, ab Vers 16, aber dass da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Paulus meint also mit den beiden Wörtern das Gleiche und will nicht etwa einen Unterschied aufzeigen. Das ist ja gerade der Kern seiner Ausführung, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Calvin schreibt hierzu: Die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben. Das Wortspiel zeigt nur, dass im Handel der Rechtfertigung kein wirklicher Unterschied obwaltet. So verspottet der Apostel die Juden, welche den Abstand zwischen sich und den Heiden noch offen halten wollten. Kann man Gnade nur durch den Glauben ergreifen und ist der Glaube überall sich selbst gleich, so ist es lächerlich, nach einem Unterschied zu fragen. Wollte man aber, so sagt der Apostel ironisch, solchen Unterschied zwischen Heiden und Juden noch gelten lassen, so wäre es der, die einen werden aus dem Glauben, die anderen durch den Glauben gerecht. Außerdem, falls man doch einen Unterschied sehen will, außerdem ließe sich höchstens etwas sagen, die Juden werden aus Glauben gerecht, weil sie bereits als Erben der Gnade geboren werden und das Recht der Kindschaft schon von ihren Vätern her empfangen, die Heiden aber durch den Glauben, weil für sie der Eintritt in den Bund etwas Neues ist. Also es gibt jedenfalls keinen wirklichen Unterschied. Das ist also die zweite Auswirkung der biblischen Rechtfertigungslehre, der Rechtfertigung des Menschen allein durch Glauben, allein an Christus, allein aus Gnade. Sie stellt Gott in seiner wahren Eigenschaft als Gott aller Menschen dar und schafft Einheit zwischen allen Gerechtfertigten. Und der dritte und letzte Punkt. Die biblische Rechtfertigungslehre bestätigt das Gesetz. Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf diesen dritten Punkt leitet Paulus mit einer Frage ein. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Nun, die Frage ist berechtigt. Denn wenn Paulus sagt, dass man nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern ohne Gesetz, getrennt vom Gesetz durch Glauben, wie Paulus gerade noch geschrieben hatte, Vers 28, wenn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke, ja, dann stellt sich doch die Frage, was ist denn dann mit dem Gesetz? Welchen Zweck hat es dann noch? Braucht das dann noch irgendjemand? Gilt das dann überhaupt noch? Oder wird es nicht aufgehoben durch den Glauben? Wenn es doch nichts dazu beiträgt, hat es dann noch überhaupt einen Wert? Aber mit dieser Frage musste sich auch schon der Herr Jesus auseinandersetzen. Und wir lesen seine Antwort in Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und so gibt auch Paulus als Antwort auf die Frage, ob wir das Gesetz etwa aufheben, seine Antwort in Vers 31, auf keinen Fall. Das ist die stärkste Verneinungsform, die griechische Sprache kennt. Wer sagt, das Gesetz würde durch den Glauben aufgehoben, liegt völlig falsch. Niemals würden wir das sagen. Niemals hebt der Glaube das Gesetz auf. Im Gegenteil, Paulus schreibt weiter, Vers 31, sondern wir bestätigen das Gesetz. Das griechische Wort für bestätigen bedeutet hier eigentlich, dafür zu sorgen, dass etwas steht. Wir sind es also, die gerade dafür sorgen, dass das Gesetz steht, dass es aufgerichtet wird. Wieso ist das so? Paulus gibt ja keine weitere Erklärung, weil er die Erklärung schon zuvor gegeben hat. Er hat ja die ganze Zeit zuvor vom Gesetz gesprochen. Wir wollen das noch einmal kurz systematisch durchgehen. Zum einen müssen wir unterscheiden zwischen dem Zivilgesetz, dem Zeremonialgesetz und dem Moralgesetz. Das Zivilgesetz richtete sich an den Staat Israel und bestimmte etwa, welche Strafe für bestimmte Vergehen zu verhängen sei. Das Zivilgesetz können wir also außen vor lassen, weil es sich an den Staat richtet und nicht an uns persönlich. Das Zeremonialgesetz, das betrifft etwa die Beschneidung. Oder auch die Speisegebote oder die Opfergebote. Nun, diese Gebote waren nur Vorschatten auf Christus. Das Zeremonialgesetz wurde durch Jesus tatsächlich in der Weise erfüllt, dass es seine Anwendbarkeit auf uns verloren hat. Das Neue Testament beschäftigt sich sehr häufig mit dieser Frage, denn das war eine Streitfrage, ein häufiges Problem. Die Juden hatten auch damit Schwierigkeiten zu verstehen, warum das nicht mehr gelten soll. Nun, Jesus selbst erklärte bereits alle Speisen für rein. Später bestätigte das Apostelkonzil in Jerusalem, dass die Beschneidung nicht erforderlich ist und dass die Speisegebote aufgehoben sind, mit einer Ausnahme. Und der Hebräerbrief beschäftigt sich ausführlich damit, dass die Opfer im Tempel nicht mehr erforderlich sind. Und auch Paulus hat in unseren Versen zuvor ja schon darüber gesprochen, dass die Beschneidung nicht erforderlich ist, um gerechtfertigt zu werden. Und er hatte geschrieben, dass Christus sein Blut als Sühneopfer vergossen hat, woraus ja folgt, dass das Blut von Stieren und Böcken, das ohnehin Sünden nicht wegnehmen konnte, nicht mehr erforderlich ist. Denn das vollkommene Opfer, das wirksame Opfer, wurde ein für alle Mal gebracht durch Christus. Und wir Christen, wir bestätigen das Zeremonialgesetz, gerade dadurch, dass wir es auf uns heute nicht mehr anwenden. Denn es war ja gerade der Zweck dieser Gebote, dass sie ein Vorschatten auf Christus waren, die nun, da Christus erschienen ist und alles erfüllt hat, ihren Zweck tatsächlich auch erfüllt haben. Indem wir also bestätigen, dass das Zeremonialgesetz seine Erfüllung gefunden hat in Christus, bestätigen wir den Zweck des Zeremonialgesetzes und bestätigen damit das Gesetz selbst. Diejenigen, die meinen, man müsse heute noch diese Gebote halten, die sind es, die dieses Gesetz gerade nicht bestätigen, da sie dessen wahren Zweck verkennen. Und drittens, und das ist das Wichtigste, das Moralgesetz. Das Moralgesetz oder Sittengesetz betrifft die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Es ist das, was Gott uns sagt, was wir tun sollen und lassen sollen und ist zusammengefasst in den 10 Geboten. Und hierauf richtet Paulus den besonderen Fokus. Die Frage lautet dann also etwa so: Wenn wir sagen, dass wir aus Gesetzeswerken, also aus guten, gesetzesmäßigen Taten, nicht gerechtfertigt werden, sondern allein durch Glauben, erfüllt das Moralgesetz dann überhaupt noch einen Zweck? Müssen wir uns an das Moralgesetz noch halten? Oder können wir dann nicht sündigen, weil wir ja durch Glauben gerettet sind und unsere Werke keine Rolle spielen? Heben wir also das Gesetz auf? Das Moralgesetz durch den Glauben? Und Paulus antwortet, auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Wir sind keine Antinomer. Wir glauben nicht, dass das Gesetz durch den Glauben aufgehoben ist, sondern wir bestätigen das Gesetz. Aber inwiefern bestätigen wir das Moralgesetz? Und wir bestätigen es, indem wir es in der Weise gebrauchen, zu der es gegeben ist. Indem wir nämlich anerkennen, dass das Gesetz gut und richtig ist und indem wir durch das Gesetz unsere Sünden erkennen und unsere Schuld. Paulus hatte geschrieben, in Vers 19 und 20 war das gewesen, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt im Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir bestätigen das Gesetz, indem wir erkennen, dass das Gesetz unsere völlige Verderbnis und unsere Unfähigkeit zum Guten aufdeckt. Und indem wir zugeben, dass wir nicht gerecht sind aus Gesetzeswerken, sondern dass wir schuldig sind, dass unser Mund verstopft ist und wir dem Gericht Gottes verfallen sind, dass wir Sünder sind, die Strafe verdienen für ihre Übertretung des Gesetzes. Wir bestätigen das Gesetz aber auch dadurch, dass wir an Christus Jesus glauben, dass er der Gerechte ist, weil er das Gesetz vollkommen erfüllte und nicht sündigte und dass er unsere Schuld sühnen musste durch sein Blut. Wir bestätigen damit, dass die Rechtsforderung des Gesetzes, dass die sündigen, des Todes würdig sind, dass diese Rechtsforderung richtig und gut ist und dass sie befriedigt werden musste, dass die gerechte Strafe, die das Gesetz androht, auch verhängt und vollzogen werden musste. Und damit bestätigen wir den Zweck des Gesetzes als unser Erzieher auf Christus hin, indem wir erkennen, dass wir nur durch den Glauben an Christus und das Evangelium gerettet werden können. Wie Paulus schreibt in Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Wir bestätigen das Gesetz also dadurch, dass wir es in der Weise gebrauchen, wie es gedacht war. Dass wir nämlich durch das Gesetz unsere Sünde erkennen und dass wir erkennen, dass wir Christus brauchen, der uns aus Glauben rechtfertigen muss. Jemand, der meint, er sei durch sein Halten des Gesetzes gerecht vor Gott. Oder er hätte zwar das Gesetz übertreten, verdiene dafür aber keine Strafe. Oder er brauche keinen, der für ihn sühnt, sondern werde schon so irgendwie vor Gottes Gericht bestehen können. Der bestätigt das Gesetz gerade nicht, auch wenn er vielleicht darauf pocht, wie sehr er sich doch bemüht, dieses Gesetz zu halten. Er bestätigt es gerade nicht, sondern er verachtet es. Er nimmt es nicht ernst. Er begreift gar nicht, dass er dem Gesetz überhaupt nicht gerecht wird. Wir sind es, die das Gesetz aufrichten, bestätigen, gerade durch den Glauben an Christus. Und schließlich bestätigen wir das Gesetz aber auch dadurch, dass wir keinesfalls der Meinung sind, dass wir das Gesetz nun nicht mehr halten müssten. Wir glauben nicht, dass wir leben können, wie wir wollen, weil wir ja gerechtfertigt sind aus Glauben. Auch das wirft man uns Calvinisten ja oft fälschlicherweise vor. Nein, wir glauben, dass das Moralgesetz Gottes fortgilt. Es ist gut, es ist richtig, es hat seine Gültigkeit nicht verloren. Im Neuen Testament werden 9 der 10 Gebote ausdrücklich wiederholt und auf unsere heutige Situation in der Gemeinde angewendet. Das Gesetz dient uns also als göttliche Richtlinie für eine heilige Lebensführung. Denn durch das Gesetz erkennen wir, was gut und was böse ist in Gottes Augen und wir erkennen Gottes Willen, wie wir leben sollen. Aber wir tun das Gesetz nicht, weil wir meinen, dadurch gerecht werden zu können vor Gott. Nein, wir tun es, weil wir Gott lieben. Der Apostel Johannes schreibt in 2. Johannes 1, Vers 6, und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Wir bestätigen also das Gesetz. Aber auch darin haben wir nichts zu rühmen. Denn selbst wenn wir etwas aus dem Gesetz vollbringen, wenn wir irgendeine gute Tat tun, dann ist auch dies nicht unser Verdienst, sondern Gottes Gnade in uns, wie es heißt, dass wir in den guten Werken wandeln sollen, die Gott selbst für uns vorbereitet hat, dass wir sie tun. Das sind also die 3 Auswirkungen, diese 3 großen Implikationen der Rechtfertigung allein aus Glauben. Das Rühmen ist ausgeschlossen. Gott zeigt sich als Gott aller Menschen, der alle auf die gleiche Weise rechtfertigt. Und das Gesetz wird bestätigt. Nun, dann lasst uns also demütig sein und uns nichts rühmen, keines einzigen eigenen Werkes und Zutuns, als nur des Herrn und seiner Gnade. Lasst uns Gott preisen, dass er aus Gnaden Menschen rettet, allein durch den Glauben an Christus, sowohl solche aus den Juden als auch solche aus den Nationen. Und lasst uns das Gesetz bestätigen, indem wir glauben und bekennen, dass wir gerechtfertigt werden aus Gnaden durch den Glauben an Christus und indem wir durch Gottes Gnade heilig leben nach seinen Geboten. Und dies alles soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Die Gnade sei mit euch allen. Amen.